You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
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 It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Yannick.
Salut Thibaut.
Also, auf der Karte heute der Koch. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Martin Suter. Ein Mehrgänge-Menü für zwei, das die sexuelle Lust durch die Decke schießen lässt. Erotisches Vordergrundnarrativ vor den Grauen des blutigen Bürgerkriegs in Sri Lanka, der im Laufe des Films mehr und mehr durchscheint. Der Streifen läuft aktuell in den deutschen Kinos und in einer halben Stunde geben wir unsere Bestellung auf beim Regisseur Ralf Hüttner.
Ja, aber zuvor holt uns Christoph Farkas hier an unserem Tisch ab und nimmt uns mit auf eine Recherchereise an ikonische Tatorte des Kinos. Unser erster Fall, die drei Rautezeichen und der Klamme Keller.
Auf geht's, Yannick, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Yannick, was ist die Geschichte des Abends?
Ja, viel gestreikt wurde 2014, Thibaut. Und
wir nicht.
Wir nicht.
Wir haben gearbeitet.
Aber es wurde viel gestreikt. Und zum Beispiel manch ein Wichtel holte am Nikolaus den ein oder anderen Stiefel mit nichts als Walnüssen in die warme Stube. Grund waren Streiks bei der Post. Ganz schön ärgerlich sowas.
Und der Nikolaus verschickt mit der Post?
Ja, der Nikolaus hat seine Helfer, auf die ich jetzt weiter eingehen möchte. In England lief dafür alles prächtig. Eine ganz wundervolle Bescherung erlebte nämlich der Student Robert Quinn aus dem Londoner Vorort Bromley Anfang des Monats Dezember. Er bekam nämlich unverhofft Geschenke per Post und nicht, ich spreche jetzt nicht von diesen Briefen, die man im Spam-Ordner findet von irgendwelchen Erbschaften aus England.
Das sind ja auch Geschenke.
Es sind auch Geschenke, aber es war ein echtes Geschenk. Bei Robert angeliefert wurden nämlich Amazon-Pakete mit insgesamt 46 Produkten. Darin fand sich unter anderem ein Rasierapparat, sowas, was ich mal wieder gebrauchen könnte, ein 3D-Fernseher, Laptop, Tablet, eigentlich alles, was das Studentenherz begehrt. Und sogar ein Heizstrahler für die kalte Winterzeit war dabei. Lustig, was eigentlich wahre, aber die Robert oder Robert, wir sind ja in England, gar nicht bestellt hatte. Es war vielleicht die gute Tat eines Spenders, könnte man vermuten, aber es entpuppte sich, dass die Pakete alle mit einem Retourenaufkleber, also zurück Richtung Amazonien, versehen waren.
Ah, und er hatte eine Adresse, die war so ähnlich wie die von Amazon.
Es kommt noch. Geduld. Ehrlich, wie der gute Robert nun mal ist, schrieb er nämlich dann Amazon an. Es handele sich ganz offensichtlich um einen Irrtum. Er bekam jedoch die verblüffende Antwort, dass er die Pakete behalten dürfe. Und er glaubte Amazon da nicht so richtig, schrieb noch zwei, dreimal. Und Amazon beteuerte ihm aber, sie dürfen diese Pakete behalten. Und dann war Roberts Misstrauen komplett verflogen. Man sieht von ihm in der Zeitung vor allem ein Bild von ihm vor seinem Plasma-Fernseher, mega happy, völlig ausrastend. Und dieses Bild ging um die Welt.
Sie sind einfach nur neidisch, Yannick.
Nee, warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Es ist eine super schöne Weihnachtsgeschichte, finden Sie nicht?
Es ist ein Geschenk, ne?
Ja, genau. Und all das, jetzt kommt's, weil es nämlich einen Datenbankfehler bei Amazon gab. Und Amazon aber dann irgendwie gesagt hat, ja, dann können sie es halt eben auch behalten. Und es wurde eben dann auch von den deutschen Medien aufgegriffen. Ich habe mir dann die Bilder nochmal genau angeguckt. Es war nicht nur Unterhaltungselektronik dabei, sondern eben auch ein Handbuch für neurologische Physiotherapie.
Oh, ja. Das ist vielleicht weniger, was das Studentenherz begehrt, ne?
Ja.
Je nachdem, was man studiert.
Und theoretisch könnte es ja fast sein, dass Amazon vielleicht so einen PR-Stunt inszeniert hat, um schon im Voraus zu sagen, Leute, wenn euer Paket zu Weihnachten nicht rechtzeitig angekommen ist, ist es vielleicht in England.
Na, das hat ja super geklappt, weil der PR-Stunt, wir machen mit, ne?
Ja, was haben Sie mir zu berichten?
Meine Geschichte, Yannick, heute Abend hat einen starken Protagonisten, nämlich Arnold Schwarzenegger. Ja. Er hat Millionen Menschen ins Kino gelockt. Er hat sich als Gouverneur in Kalifornien für die Todesstrafe eingesetzt. Und Arnold war in seinen besten Tagen der erfolgreichste Bodybuilder der Welt, da wo Sie drauf noch hinarbeiten, Yannick. Und jetzt könnte Schwarzenegger einen Beitrag zur Bildung leisten. nämlich zur Computerbildung. Programmieren lernen ist nicht besonders spannend für viele Menschen.
Aber auch körperlich.
Praktisch wäre es ja schon, wenn man programmieren könnte oder zumindest etwas Einblick in die Sprachen der Computer hat. Aber es ist halt so knochentrocken. Aber Arnold macht die Materie interessant. Weißt du, was Sie sich jetzt vorstellen? Ich sehe es Ihnen an, Yannick. Leider nein. Es ist nicht so, wie Sie sich vorstellen. Der Terminator gibt nicht höchstpersönlich Programmierunterricht für Jugendliche. Das Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist aber vielleicht genauso gut. Es ist eine eigene Programmiersprache aus Terminator-Zitaten, statt aus irgendwelchen kryptischen Kommandos.
Nein.
Also ein Programm beginnt dann zum Beispiel mit den Worten "It's Showtime" in Großbuchstaben, weil immer in Großbuchstaben. Und wenn man möchte, dass ein Text auf dem Bildschirm angezeigt wird, um das einzuprogrammieren, erreicht man das mit dem Befehl "Talk to the Hand".
Und aber mega umständlich eigentlich, oder?
Eigentlich mega umständlich. Viel länger, aber nicht so kryptisch wie andere Begriffe.
Ja.
Weil ein Satz darf natürlich auch nicht fehlen, den jeder kennt. Hasta la vista, baby. Und damit schließt man eine Methode ab. Was das jetzt genau ist, so eine Methode abzuschließen, keine Ahnung. Mein Interesse für Programmiersprachen war auch bisher eher kulturwissenschaftlich orientiert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass der Macher dieser Sprache, Arnold C. heißt die übrigens, der führt...
Natürlich.
C ist so eine Programmiersprache, deswegen ist es die Arnold-Variante
davon. Ich bin auf dem Laufenden. Vielen Dank, Thibaut.
Und der Initiator dieser Sprache hat neben den Kommandos auch immer YouTube-Clips verlinkt. Clips, wo man die Originalsätze aus den Terminator-Filmen sieht. Und er möchte damit das
die
verständlicher machen.
Programmieren.
Ja, genau. Und das einfach auch leichter verständlicher machen für den regulären Kinogänger. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja auch irgendwann jetzt zum Coder noch dadurch. Aber dieses Projekt hat noch was viel Wichtigeres. Das sagt der Macher Lauri Hartiker aus Helsinki. Er möchte nämlich Forschungszwecken dienen mit diesem Projekt. Mit den Mitteln computergestützter Wissenschaft, schreibt er, wollen wir besser verstehen, was diese ultra bekannten Phrasen von Arnold Schwarzenegger eigentlich bedeuten. Also Film-Dialog-Exegese durchs Programmieren.
Mhm.
Und ich finde das richtig passend, denn das Projekt bringt zusammen
Film-Dialog-was?
Film-Dialog-Exegese.
Schönes Wort.
Und dieses Projekt bringt also zusammen, was zusammen gehört, die unglaublich tiefe Poetik des Terminators und die literarischen Qualitäten der Computerprogrammierung. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was von beiden ansprechender klingt und mehr Lust macht.
Ist auf jeden Fall faszinierend, wie Sie sich für Schwarzenegger-Filme interessieren zu scheinen.
Wir machen weiter mit...
Burn me out, lit me on the other side.
Bleiben wir bei den Themen des Tages, denn jetzt ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Oder wie ich es ausdrücken würde, das Zapping.
Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf diesen Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des Detektor-Dezember-Programms, wo die Zeichen standen auf ausgelassenes Korkenknallen. So sei es.
What's in the box? Good evening, Mr.
Grüß dich,
good
guten Abend, meine Damen und Herren.
In dieser Woche wollen wir Ihnen einige Weihnachtssongs vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht 378 Mal im Radio gehört haben.
Sie werden also dieses ungewöhnlichste Geburtstagsdinner, das es je gab, ohne Mühe verfolgen können.
Kalt ist es draußen, der Dezember ist da. Doch es gibt ja das kuschelige Kino.
Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren.
Wir reden heute über den dritten Hobbit-Teil, die Schlacht der fünf Heere.
Auf deutschsprachig übersetzt, die gleiche Prozedur wie im letzten Jahr.
Ich war damals derjenige, der dann, sagen wir mal, in die Pflicht genommen worden ist. Und ich habe auch irgendwie an dieses Format geglaubt.
Man kann dazu nur sagen, was schon so häufig im Kontext dieser Filme erwähnt worden ist, dass es natürlich eigentlich von Anfang an eine ziemliche Schnapsidee war, aus diesem doch recht schmalen Kinderbuch, in dem nicht wirklich viel passiert, drei Filme machen zu wollen, jeweils 2,5 Stunden.
SPD-Generalsekretärin Fahimi nannte die Idee wörtlich einen komplett bescheuerten Vorschlag.
Eine letzte Frage noch.
Vielleicht auch nicht.
Nun, das weitere Gespräch zwischen Miss Sophie und ihrem Butler James ist nicht interessant. Das ist völlig ohne Belang.
Weil das, was wir jetzt machen, ist der letzte Gang aus dem Studio.
Ach, jetzt hör auf. Ja, jetzt muss ja hier nicht so pathetisch werden.
Aber es ist doch so.
Ja, bestimmt.
Meine Damen und Herren, es ergibt sich dabei leider eine kleine Schwierigkeit.
Die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Untergang des Abendlandes.
Als ich deine letzten Worte gesehen habe, da habe ich zum ersten Mal jetzt richtig realisiert, dass es vorbei ist.
Ich denke, die Angst vor dem Fremden ist dem Menschen auch ein Stück weit eigen. Das soll es nicht entschuldigen, kann es aber erklären.
Jetzt eine Geschichte, die wirklich ein echter Aufreger ist.
Ein unmoralisches Angebot soll da eine Rolle spielen.
Gehen wir jetzt noch mal ein letztes Mal feiern?
Ja, ich meine, wir waren noch nie feiern, aber bitte, lass es uns mal tun.
Das Neue hat angeblich einen Viagra-Skandal um den Saubermann.
Den Namen dieses alten Geschlechtes verschweigen wir aus Gründen der Diskretion.
Einen Viagra-Skandal aufgedeckt.
Das ist gelogen.
Ja, waren wir schon mal feiern?
Ja.
Ja.
Wer viel Spams bekommt, der ist auch zu unvorsichtig mit seiner E-Mail-Adresse und mit seinen Daten sowieso.
Feiern ist doch was anderes. Feiern ist doch mit Alkohol und so, oder nicht?
I think I'll retire.
Dann darf ich jetzt stellvertretend für ganz viele Leute sagen, danke, dass du das gemacht hast.
Gerne.
Danke, dass wir noch so viele Monate weiter Wetten, das hatten.
Ja.
Und dann braten sie ja auch wirklich noch einen über.
Ein letztes Mal tschüss.
Und dazu noch das Skandalwort Viagra.
Ist dir aufgefallen heute in dieser Skandalmatz, was da alles drin war?
Das habe ich immer vermisst im Radio. Häufig genug hört man da nur Zeug, das hat man noch nie gehört. Ja. Jetzt endlich mal so ein paar Hits aneinandergereiht. Toll, das ist eine schöne Innovation. Detektor FM auf dem richtigen Weg für meine Begriffe.
Vor dem Studio steht Morten schon abfahrbereit mit seinem Rolls Royce. Und Christoph Farkas wartet auf der Rückbank. Film ab für unseren ersten Fall.
Die drei rote Zeichen. Die drei rote Zeichen. Die drei rote Zeichen. Die drei rote Zeichen. Janik Hamburg, T.O.R., Christoph Farkas. Janik Hamburg, T.O.R., Christoph Farkas. Die drei rote Zeichen.
Ich weiß immer noch nicht, ob das so eine gute Idee war, Leute.
Naja, hab dich nicht, sitz weiter. Ich bin gespannt, was Christoph für unseren ersten richtigen Fall recherchiert hat.
Yannick, Thibaut, wir sind gleich da. Schaut mal.
Ein Großsied, ein Großsied, der Gemütlichkeit.
Ui, was haben die denn da an den Wänden hängen? Das Porträt, das ist doch Adolf
Hitler, ganz genau, Zweiter. Mir scheint ganz, als hätten wir es hier mit einer äußerst demokratiefeindlichen Spezies zu tun.
Und deshalb machen wir die Tür lieber wieder ein bisschen ran. Aber hallo ihr beiden und willkommen im Keller, da wären wir. Es ist eine Handvoll österreichischer Hobbykeller-Nazis, die da drin singt, denn wir sind auch kursiv im Keller. Dem neuen Film von Ulrich Seidel nämlich, der vor ein paar Wochen ins Kino gekommen ist.
Ja, worum geht's in dem Film, Christoph?
Nun, im Keller ist eine Deklination von kleinbürgerlichen Kellerpotenzialen. Und wer, wie ihr beiden Seidel kennt, weiß, dass hier vor allem all jene Varianten von filmischem Interesse sind, die man sich lieber nicht so genau anschauen oder anhören möchte.
Ja klar, wie die Nazis.
Ja, wir sehen nicht nur rotierende Waschmaschinen, rumstehende Dartautomaten und rustikale Minitresen, sondern begegnen Sexsklaven, Waffenenthusiasten und eben... Ihr hört es ja, singenden Hobbykeller-Nazis.
Also meine Lieblingsgesellschaft ist jetzt ja nicht gerade, ne? Warum sind die gerade im Keller immer, diese Leute?
Nun, der Keller liegt im Verborgenen, im Dunkeln. allenfalls hinter einem winzigen Fenster und ist doch mit dem Haus verbunden.
Das ist klar.
Das ist eine nur wenige Stufen entfernte Welt, aussichtslos, in der man Trieben und Sehnsüchten ungesehen frönen kann. Hier wird gebrüllt, was man sich in der Wohnung nur zu flüstern traut. Eine Welt ist das, in der andererseits auch die banalsten und unschuldigsten Dinge vonstatten gehen können. Und genau das macht den Keller als Projektionsfläche der Fantasie oder eben des Kinos so interessant.
Ja, aber was ist jetzt in den anderen Kellerabteilen los? Hört ihr auch dieses Ticken?
Ich kann es jetzt auch hören, Nick. Das macht mich ganz nervös.
Na, du meinst noch nervöser, Thibaut. Weiter!
Nun, in diesem Abteil seht ihr eine ganz besonders schöne Kellergeschichte. Es ist eine Szene aus Fall Clock, einem weniger bekannten Film des euch umso bekannteren Mr. Hitchcock.
Hey, Kid, look down here. Look this way. Hurry, Kid, there's not much time. Hurry!
Den hat er mal fürs Fernsehen gedreht. Und die Geschichte geht so. Im aufgeräumten 50er-Jahre-Amerika wittert der Uhrmacher Paul Stepp eine Affäre seiner Ehefrau und beschließt kurzerhand, wie man das dann eben so macht, sie und ihren Liebhaber mit einem Zeitzünder ins Jenseits zu bomben. So eine tickende Bombe soll ja idealerweise unentdeckt und ungehört bleiben, also platziert er sie im Keller.
Weiter, weiter. Und jetzt? Erzähl.
Während also zwischen den Wänden das Ticken halt und halt und halt, wird der Uhrmacher eher sich versieht vom Täter zum Opfer und findet sich plötzlich in Genossenschaft der Bombe wieder, gefesselt und geknebelt auf dem Steinboden. Und alles ist bestellt für die fesselndste Kellerfensterszene aller Zeiten.
Look, Mama, look at the man. Oh, come away from that window this instant. Funny man, making faces.
Look, lady. Quick, look at me. Help.
Was passiert denn da jetzt?
Ich komme nicht mehr ganz mit, Christoph.
Ich fasse zusammen. Durch das winzige Fenster blickt ein rundgesichtiger Junge in den Keller. Er erblickt aber nicht den Uhrmacher, sondern beobachtet für mehrere Ewigkeiten einen schlendernden und fettglänzenden Käfer im Fenstersims. Als er den Mann dann doch erblickt, zerrt ihn seine entnervte Mutter, ihr habt sie gehört, vom Fenster weg. Und der Uhrmacher ist wieder allein, begleitet nur vom unbarmherzigen Echo der schlagenden Zeitbombenzeiger.
Ja, die haben wir gehört.
Und auch das ist leider der Zauber des Kellers. Man hört jeden Sekundenzeiger tausendfach schlagen, jede Wanze trapsen und den eigenen Atem dermaßen, dass man sich schon nicht mehr ganz sicher sein kann, ob es wirklich der eigene ist.
So nervös, Thibaut, irgendwie. Oh,
ja, ich hab schon ganz schön Angst. Christoph, was ist passiert?
Kein Grund zur Panik, Jungs. Das war nur die Bombe des Uhrbauers.
Na, da bin ich ja beruhigt, Christoph. Oh, mir ist echt unbehaglich in diesem Gewölbe hier. Oh, das kann ja eigentlich nie mehr schlimmer werden, Nick.
Abwarten, Zweiter. Ich habe da so ein Gefühl, was uns beim nächsten Abteil erwartet.
Der Horrorfilm und der Psychothriller lieben den Keller. Vor allem lieben sie die kalte Kellertür, die von außen zukracht. Kein Laut dringt nach draußen. Es ist natürlich eng und doch unübersichtlich und metallisches Werkzeug liegt bei Bedarf parat. Auch zur Verteidigung. Seht mal.
Was ist das?
Die Metallgeräusche. Zweiter. Oh. Reißen sich am Riemen.
Das ist so ein riesiger Hammer. Oh.
Und klar, dunkel ist es natürlich. Erlaubt ist nämlich nur schummriges Licht im Keller, um die Umrisse des Grauens erahnen zu können. Hier ein Streichholz zum Beispiel.
Okay. Oh, ja, ist mir schon lieber, Christoph, dass du jetzt ein Streichholz anmachst.
Licht.
Oder alternativ Licht dazu eben Kerzen oder Petroleumlampen. Irgendwas,
oh, das ist noch besser.
Was, wenn es drauf ankommt, auch.
Oh, es ist gar nicht mehr so gruselig.
Erlischt.
Oh na.
Ein bisschen Licht wäre jetzt schon hilfreich gewesen, Dritter.
Ja, das stimmt, aber um euch zu zeigen, wie sehr die Psychopathen im Keller Heimspiel haben, sehen wir hier das Finale von Das Schweigen der Lämmer.
Oh, ist das wirklich nötig?
Der Serienmörder Buffalo Bill hält die Tochter der Senatorin im irgendwie häuslich eingerichteten Keller seines vernachlässigten Hauses gefangen und hört, wie sie ruft.
Ich bin die Hose!
Gott!
Ich bin die Hose!
Mann! Die Arme!
Seht ihr die Nachtfalter flattern?
Ja.
Das Werkzeug und die Hautpuppen und dort an der Wand, und da schließt sich ja irgendwie auch der Kellerkreis, ein Nazi-Poster.
Oh, also ich würde jetzt wirklich gerne weitergehen.
Okay, ist gut. Aber eine letzte Randnotiz zum Horrorkeller habe ich noch, ihr hört's ja. Hier unten gibt's nicht nur kein Licht, sondern auch, der Grauen der digitalen Gesellschaft, kein Netz.
Ja, aber jetzt bleiben wir wieder auf dem Teppich, ne? Weil letztendlich, Keller sind ja nicht immer so gruselig. Wenn Thibaut und ich zusammen die Sendung vorbereiten, dann sitzen wir bei ihm im Keller in der Sauna nackt. Und die...
Das ist viel schöner als der Keller, den du uns jetzt zeigst, Christoph.
Ja, wie ihr meint, aber ich glaube, so eine Kellersauna ist nichts als eine verzweifelte Maßnahme zur Domestizierung des Kellers.
Aha.
Man versucht, ihn radikal umzuwerten, indem man einfach diesen völlig gegensätzlichen Raum, diese heiße, helle und trockene Sauna hineinpflanzt.
Also domestiziert ist mir der Keller eindeutig lieber.
Ja, und eben, die Kellersauna verspricht aber trotzdem all das, was der Keller selbst nie sein konnte und nie sein wollte. Aber natürlich, und das möchte ich euch gar nicht absprechen, ein Keller kann auch die Heimat des Romantischen, des Erotischen vielleicht, des Guten und Schönen sein. All die Merkmale des Kellers, ja, sieht man zum Beispiel auch, wie man sie schön umwerten kann, in Die letzte Metro. Der jüdische Theaterdirektor Lucas hält sich dort vor den Nazis versteckt, im Keller seines Theaters. Seine hinreißende Frau, übrigens Catherine Deneuve, steigt jeden Abend heimlich zu ihm hinab, um ihn zu bekochen und zu umarmen. Und man könnte sagen, viel, viel mehr als Zweisamkeit ist an einem Keller ja auch kaum Platz.
Ja, Zweisamkeit hinterher mit Catherine jetzt oder mit, ohne oder mit irgendwem ganz anderen.
Lass ihn doch.
Mir reicht es jetzt für heute. Ihr könnt eure Kellergeschichten gern fortsetzen, aber ohne mich.
Ja, von mir aus können wir gehen. Ich denke, wir haben genug gesehen, oder Yannick?
Ich fand's super spannend.
Ich fand's zu spannend.
Gut, ich gehe nur noch kurz die Kartoffeln holen. Denn ich muss gestehen, der Keller, mit dem ich aufgewachsen bin, war unendlich weit entfernt von Thrill und Horror, Anarchie und Erotik. Einmal die Woche war ich vielleicht unten, um Saft zu holen oder Kartoffeln. Und genau so hat's im Keller eben auch gerochen, nach Kartoffeln. Geduckt bin ich runtergeschlurft und in einer Ecke stand das Zeug, was mit manchen Jahreszeiten inkompatibel ist, ein Schlitten, vielleicht ein Gummiboot.
Können wir jetzt hoch?
In der anderen ein paar Kisten mit Krempel, der in der Wohnung einfach überflüssig wäre. Und doch, vielleicht lässt sich ein Hauch von Grusel nicht verleugnen. Im Keller habe ich sicher öfter gepfiffen als anderswo. Kommt!
Oh, na Gott sei Dank, ich bin erleichtert, jetzt hat der Spuk ein Ende. Bleiben wir doch noch einen Moment lang im Keller und in unserem Schallarchiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor-FM-Schätze.
Heute ein Schatz, den wir selten eingestehen, obwohl er gar nicht so selten ist. Denn wir tun es in der Not, wir tun es, wenn wir uns schämen, um uns selbst zu schützen oder um einen anderen einen Gefallen zu tun. Eine Archivperle, die sich mit einer Angewohnheit beschäftigt, die so verbreitet ist wie das Idealbild der weißen Weihnacht. Wir befinden uns im Mai 2010 und sind vom Rewind verweht.
Der Lüge frisst sich durch unseren Alltag wie ein nicht aufzuhaltender Virus. Gerade jetzt, nach Weihnachten, wo Rentier-Strickpullover und das neue Album von Sass als Präsente unseres Lebens ausgegeben und mit einem Hollywood-Reifen voll cool Danke Tante kommentiert wurden. Warum wir lügen, erfuhr die rechtschaffene Detektor-FM-Hörerin am 11. Mai 2010 im Fahrtwind eines Interviews mit dem Psychologen Dr. Matthias Jung. In dem sehr persönlichen und für das Thema überraschend ehrlichen Gespräch lernen wir anschaulich, warum die Lüge Lebensrealitäten zerstören, aber auch erhalten kann. Aber genug geteasert.
Gibt es eigentlich eine Art Krankheitsbild des chronischen Lügens?
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Das ist ein pathologisches Ausweichen der Wahrheit, eine pathologische Selbstvergrößerung, ein destruktiver Umgang mit sich selbst und mit dem anderen. Das sind natürlich dann einfach tiefe Persönlichkeitsstörungen. Und da muss geschaut werden, wo ist der Grund? Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe mal als siebenjähriger Junge, ich bin am Bodensee aufgewachsen, da haben mich meine älteren Brüder gehänselt, dass ich noch nicht schwimmen konnte. Und es hat mich mit großer Scham erfüllt und auch mit Ärger. Ich war wehrlos. Die waren ohnehin auch physisch die Stärkeren. Und dann habe ich eines Tages einfach behauptet, ich könnte bis zum Schiffsfall könnte ich hinausschwimmen. Daraufhin haben meine Brüder gesagt, ja, dann tust du sofort. Du kriegst 10 Mark, wenn du das machst. Und jetzt stand ich in der Bredouille. Und da ich sehr wortgewandt war, habe ich ein Wort meiner klugen Ärztemutter aufgegriffen und habe zu meinen Brüdern gesagt, ich fühle mich heute indisponiert. Also es war eine Möglichkeit, mit hohem Sprachwitz aus der Klemme rauszukommen. Die waren sprachlos, das Wort hatten sie überhaupt noch nie gehört. Und insofern war das damals ein lebensrettender Akt. Aber wenn das Lügen chronisch wird, korrespondiert es einem schwachen Ich-Gefühl, einem labilen Ego. Und da wird ständig durch das Lügen wird etwas fantasiert und das mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und da ist natürlich auch wichtig, die barmherzige Sichtweise. Nicht wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht, sondern zu sagen, was ist mit diesen Menschen los? Warum hat er das notwendig? Aus welchem Defizit lebt er? Ich würde immer für Barmherzigkeit plädieren und den Ursachen nachzugehen.
Wissen Sie was? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, konnte ich mit 7 Jahren auch noch nicht schwimmen.
Ja, das tröstet mich außerordentlich. Am Bodensee war das natürlich ein Makel. Ja. Ganz klar. So ist es. Und das befreit uns ja auch, gerade was Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn der andere uns eine Schwäche eingesteht, anstatt zu lügen, ist sofort ein Gefühl der Verbundenheit. Wir lügen sehr oft natürlich, da wo es ungute Lügen sind, da lügen wir aus der Schwäche.
Thibaut, wie lange dauert es wohl noch, bis Sie die nächste Lüge raushauen?
Ah, ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, ich lüge gar nicht so viel, Yannick.
Ja, glauben Sie ja selbst nicht.
Kein Thibaut lügt. Jetzt haben Sie ein Paradox, über das Sie nachdenken können. Ich gebe Ihnen dafür 3 Minuten, denn dann empfangen wir hier an diesem Mikro Ralf Hüttner.
Und sprechen über Kulinarisches, Verführerisches und Bürgerkrieg.
Aber vorher kommt noch unser Gruß aus der Küche.
Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. In the sunshine of your
Das waren Cream, die ihr Lied Sunshine of Your Love zugehör brachten. Auch so ein Song zum Kuscheln mit dem persönlichen Sonnenschein. Also ich mach's ja am liebsten im Bett.
Also es ist durchaus ungünstig, wenn man im Schlafzimmer besonders helles Licht zum Beispiel hat oder auch während des Schlafes hellem Licht ausgesetzt ist.
Warum?
Man kann nachweisen, dass das Hormon, was dem Körper das Signal gibt, dass Nacht ist, dass Schlafenszeit ist, dass Melatonin durch Licht unterdrückt wird.
Das heißt, wenn ich unter einer Straßenlaterne schlafe oder wenn mein Zimmer direkt in der Innenstadt irgendwo ist, wo es hell ist, kann es durchaus sein, dass es mir deswegen auf Dauer schlechter geht.
In den Top Ten der Romantik-Klischees belegt das Abendessen im Kerzenschein den ersten Platz. Mindestens das Podest. Aber dieses Dinner ist anders. Love Food nennt sich die Firma, mit der der sri lankische Koch Marawan und seine Geschäftspartnerin Andrea gutes Geld machen. Traditionelle Rezepte, von seiner Großmutter aufgeschrieben, von ihm molekular gekocht. Mehr ist es eigentlich nicht. Ach ja doch, spätestens nach dem Dessert überfällt die Essenden stets ein Paar ein unüberwindbares Verlangen. Funktioniert bei jedem. Garantiert. Ralf Hüttner, guten Abend. Sie sind der Regisseur vom Koch,
der aktuell in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und der Koch im Film bereitet dieses sehr besondere Menü beim allerersten Mal für Andrea vor. Andrea, die später seine Associé wird. Er will sie schon beeindrucken, aber hat das Essen genau diesen Effekt, den er erzielen wollte?
Naja, er wollte ja eigentlich nur sie etwas locker machen. Er wollte also Maraban ist ein Hilfskoch in einem vornehmen Restaurant in Zürich, also in der Schweiz, und ist dort eigentlich nur ein besserer Gemüsehobler. Aber er hat damals bei seiner Großmutter kochen gelernt und diese Mahlzeiten oder dieses Essen, was er damals gelernt hat, das waren auch Gerichte aus dem siebten Branche, ich habe schon wieder vergessen, schon so lange her, der aphrodisiatischen Kochkunst. Und die kombinierte mit molekularer Küche, die er in diesem Restaurant, in diesem Sternenrestaurant gelernt hat. Und dadurch entfalten sich diese Gerichte und bekommen eine ungeahnte und ungewöhnliche Wirkung. So weit der Roman.
Er wollte sie gar nicht verführen.
Ich glaube nicht, dass er sie verführen wollte. Nein, er wollte eigentlich nur eine Geschäftspartnerin haben. Und er wollte sie überzeugen, dass es ein Essen ist, was absolut grandios ist und dass es sich lohnt für sie, da zu investieren und ihm dabei zu helfen, ein Restaurant aufzumachen. Weil er ist ja kein Schweizer, er ist ja quasi ein Exil, aus dem Exil kommend und darf nicht arbeiten. Und braucht jemand, der wie er auch sagt, mit einem Schweizer Pass, um das zu eröffnen.
Da hatte ich ja doch recht, so ein bisschen im Vorgespräch, Thibaut.
Ja, richtig.
Was dachtet ihr?
Ja, ich hatte eben auf Ihre Antwort auch getippt. Thibaut war so ein bisschen...
Ich hatte eigentlich darauf getippt, dass es ihn völlig überrascht, was da passiert. Dass er gar nicht dachte, dass er sie im Prinzip sexuell willig macht mit diesem...
Das stimmt, das hat er, damit hat er nicht gerechnet, nein. Ja.
Ist es eigentlich legitim, was er da macht? Also ich versetze mich so ein bisschen in seine Haut. Er hat dieses wahnsinnig gute Kochbuch auch von seiner Großmutter geerbt.
Ja.
Und was eigentlich ja so ein bisschen auch vielleicht innerhalb der Familie weitergegeben wurde. Und was er damit macht ist, er kreiert etwas für, ja...
Um Geld zu verdienen.
Ja, Businesspläne eigentlich.
Das ist ja auch eigentlich der Film, letztlich die Botschaft, dass das eigentlich verboten ist. Das ist eigentlich, dass er damit... Er sagte auch im Film, das ist nicht recht. Das hat seine Großmutter nicht gewollt. Das ist eine Weisheit, die er nicht so weitergeben darf, vor allem nicht kommerzialisieren darf. Ne? Das ist später im Film wird das dann umdrehen. Ne? Wird dann versuchen, das wieder gut zu machen, was er da angerichtet hat.
In diesem Film und in dem Buch von Martin Suter, der Romanvorlage, da ist Essen und Zubereitung von Essen ein ganz essentieller Punkt. Der Film hat aber eine ganz andere Optik als Essenszubereitung, wie man sie sonst gefilmt sehen kann, zum Beispiel im Fernsehen bei Kochshows. Macht es Spaß, Essen und kochende Leute in Szene zu setzen und anders zu filmen?
Zum einen ist es unglaublich mühsam. Weil natürlich nicht alle Essensvorbereitungen gut filmbar sind. Also wenn ich ein Risotto mache, obwohl ich sehr gern Risotto mag selber, aber ich ein Risotto mache, dann sieht das per se nicht gut aus. Es ist irgendwie so ein Bart, so ein Brei, den man anrührt und die Reiskörner sind mal ein bisschen bräunlich, mal sind sie mit Safran, also das kann ein bisschen nett aussehen, aber es eignen sich nicht alle Gerichte für so eine filmische Darstellung. Und das war eigentlich die große Aufgabe im Vorfeld, dass wir mal die ganzen Gerichte, die Suter da in seinem Roman beschrieben hat, dass wir uns die von einem Koch, nämlich der eben diese Rezepte empfohlen hat, nachkochen haben lassen und versucht haben, was herauszufinden, was können wir zeigen, was sieht gut aus, was macht Appetit, was hast du noch nicht gesehen, was ist neu, was geht in die Richtung, Love-Menü vielleicht, also bla bla bla. Also das war die Hauptarbeit, das zu selektieren, was können wir überhaupt filmen.
Schmeckt denn so ein Love-Menü eigentlich?
Uneingeschränkt das, was wir gegessen haben, was wir gefilmt haben, ja, weil die Schauspieler mussten das ja essen.
Und das hätten sie nicht angetan?
Nein, das Problem ist, dass du das spürst. Also wenn du das nicht magst, das ist genauso wie ihr eure Krawatten anhabt bei der Moderation, ist es beim Essen so, wenn dir das nicht schmeckt und du musst es 8 oder 9 oder 10 Mal essen, dann wirst du nicht ein Gesicht machen, dass es dir schmeckt. Also es ist ganz, ganz simpel. Irgendwie. Man kann das nicht. Das ist eigentlich wie eine Art
Trittleiter auch für die Schauspieler dann. Nochmal so eine Art, noch so eine Art besseres Schauspiel bieten zu können?
Ja, also
oder hilft es, sich besser vielleicht in diese Rolle auch reinzuversetzen?
Ich glaube, man kann es da besser spielen, weil man kann sich dann auf das konzentrieren, was man spielen muss und nicht dauernd so tun, als ob es ihm schmecken würde. Also das war bei manchen Gerichten waren wir ja auch alle erstaunt, wie sie schmecken, einfach weil die Küche eine andere ist. Das ist so eine Aromaküche, die gehen mit anders um, da werden Gewürze, die verschiedenartigsten Gewürze werden vorher erhitzt und damit entfalten sich die Aromen besser. Es wird ja auch gearbeitet mit sehr kalten Gerichten, also jetzt fällt mir der Name nicht ein,
Trockeneis.
Mit Trockeneis, ja genau. Das sind schon Sachen, wenn man zum Beispiel einfach so ein Basilikumblatt in so ein Trockeneis legt und das runterkühlt auf 160 Grad, ist es ja quasi, ne? Und das dann raushebt und das dann quasi zerbricht wie so Eiskristalle und das dann im Mund nimmt, wie diese Kälte sich dann mit der Wärme an der Zunge verbindet und was das für ein ganz ungewohnter Geschmack ist. Weil man kennt es nicht so. Es zerbricht auf der Zunge, es ist die Zähne, es klappt in die Zähne werden kalt. In Verbindung mit dieser molekularen Küche, in der ja quasi diese ganzen Aromen rausgefiltert werden durch diese unglaublich medizinisch aussehenden Geräte, also die sind total unsexy eigentlich. Aber was man so dann isst, ein Pfirsich, der mit Erdbeeren-Aromen gedrängt ist, das ist unglaublich, weil du hast die Haptik im Mund, das ist ein Pfirsich und trotzdem schmeckt es dann nach dem zweiten Nachfühlen, Nachschmecken, kommt dann dieser wahnsinnig intensive Erdbeergeschmack. Also das ist schon ein Erlebnis, das ist ein Abenteuer. Ne? Das haben wir versucht irgendwie filmisch darzustellen.
Also das Essen auf dem Set hat tatsächlich gut geschmeckt und so wie es im Roman beschrieben wird?
Ja, das ist der Set, das kann man sich ja vorstellen, die Sachen müssen gut aussehen, das heißt, die müssen à la Minute reinkommen. Also da war im Hintergrund eine große Küche und das kam dann rein, das hat ja auch zum Teil gedampft und was kalt, das war Stickstoff, wollte ich vorher sagen. Das ist schon ein ganz schöner Stress gewesen. Eigentlich,
ne? Ich bin mal so taktvoll und frage Sie nicht, was danach passiert ist, nachdem Sie diese ganzen Love-Menüs immer gegessen haben auf dem Set, sondern wir reden ja ganz viel über Essen und Sex. Es gibt aber auch wir reden jetzt weniger über Sex, weil ich Ihnen die Frage nicht gestellt habe.
Später vielleicht noch, Thibaut.
Später vielleicht im Nachgespräch. Es gibt ja noch eine zweite Ebene in diesem Film, die wichtig ist, nämlich der Bürgerkrieg in Sri Lanka, dem Land, aus dem Marwan kommt. Sie haben es gesagt. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt eine ganze sri lankische Community dort in Zürich, wo er nun wohnt. Und sie beobachten aus der Ferne, wie sich das in ihrem Land entwickelt. Es gibt auch manche, die hin und her fahren. Ein sehr emotionaler, ein bedrückender Erzählstrang. Aber Sex sells. Haben Sie nicht Angst, dass dieser Love-Food-Strang den anderen politischeren Strang ein bisschen erdrückt?
Ja klar, das war eine große Angst. Aber wenn man einen Bestseller verfilmt, muss man ja auch mit den Zutaten hantieren, die in diesem Bestseller drin sind oder die das Buch zum Bestseller gemacht haben. Und das war nun mal auch neben dem Love-Food-Aspekt, war natürlich auch dieser Sri Lanka-Konflikt ein ganz, ganz wichtiger Handlungsstrang und auch die Waffenschiebereien, die in der Schweiz hat, vonstatten gehen. Auch, ne? Und damit muss der Film irgendwie dealen. Das ist vielleicht ein Handlungsstrang zu viel, aber damit muss man umgehen. Also man kann nicht sagen, wir machen jetzt einen Film und lassen es ganz raus, weil dann fühlen sich die ganzen Leute enttäuscht, die jetzt den Koch, der ein Bestseller war, geliebt haben als Buch und dann sagen, das ist ein scheiß Film, weil da ist das nicht, was ich ganz gut fand. Und also das ist immer ein bisschen ein Eiertanz oder eine Balanceakt, wie man so einen Bestseller verfilmt. Weil man dem Buch ja auch gerecht werden will oder muss. Und natürlich auch einen Film macht, der ein ganz anderes Medium bedient als Lesen oder Bücher schreiben.
Macht so ein Eiertanz Spaß oder ist das eigentlich eine lästige Aufgabe, die man halt machen muss, wenn man Bestseller verfilmt?
Ja und nein. Es ist ein Kampf, den du eigentlich fast nicht gewinnen kannst. Weil du wirst die Leser wenn so viel in so einem Buch drin ist, dann ist es vielleicht ein Tick zu viel für einen Film. Und wenn zu wenig drin ist und du tust was rein und lässt was raus, ist es noch schlimmer. Also es ist einfach eine schwierige Aufgabe. Aber es ist auch eine schöne Aufgabe. Ich meine, ich habe sehr viel über Kochen gelernt. Also ich koche ja auch selber ganz gern. Und das war schon eine tolle Erfahrung, ganz einfach. Also jetzt mal ganz privat für mich. Ne? Das ist ein Medium, also ein Feld gewesen, was ich vorher noch nie so, wo ich mich nie filmisch drum gekümmert habe. Und das konnte ich diesmal jetzt mal so ausprobieren. Und das ist schon toll gewesen.
Mhm. Ein Aspekt, den ich ganz interessant fand auch, wo ich auch so ein bisschen das aktuelle Zeitgeschehen wiedergefunden habe, ist dieser Bekannte von unserem Protagonisten, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Ulagu, ja.
Dankeschön, ja. Und zwar, er radikalisiert sich ja so ein bisschen. Und es ist ja auch ein ganz aktuelles Motiv eigentlich von diesem religiös motivierten,
genau,
Radikalen, ja, das wir jetzt ja auch wieder durch irgendwie
IS erleben.
Genau, ja. Mhm.
Also Ulagu radikalisiert sich, geht nach Sri Lanka, um zu kämpfen, also verlässt die Schweiz wieder.
Er darf nicht da bleiben, er wird ja abgeschoben. Also die Familie sagt auch, er muss zurückgehen, weil er kein Visum hat, er kann nicht in der Schweiz bleiben. Und aus dieser Enttäuschung heraus schließt er sich den Tamil Tigers an, die um was besser zu machen, um für seine Freiheit zu kämpfen, um dem Schicksal in der Küche zu landen, zu entgehen, weil das ist auch ein, also wie ihr vorher gesagt habt, es gibt irgendwie, glaube ich, 40.000 Tamilen, die in der Schweiz leben, und davon, glaube ich, 30.000 in Zürich, und deren bevorzugtes oder Hauptarbeitsfeld ist immer die Küche, ne? Die werden Küchenhelfer, ne? Das ist ihr Schicksal eigentlich.
Und jetzt kommt meine Frage, und zwar, hat man das denn eigentlich auch im Kopf als Regisseur, diesen Diskurs, und spielt er auch eine Rolle beim Filmemachen?
Also dieser aktuelle
Diskurs.
Also es hat mich, persönlich hat mich das am meisten gereizt eigentlich. Also vor allem die Entwicklung Marawans, man kann es ja verraten, er bringt ja am Schluss jemand um, sozusagen. Mhm. Also das ist, er sagt, er kann dieses Unrecht nicht ertragen und bringt jemand um. Und das war für mich, das ist schon ein politisches Statement auch, dass er das gemacht hat. Ne? Und dass man das auch gut findet, glaube ich, als Zuschauer. Man versteht ihn, wie es auch immer war. Und das ist schon was sehr Ungewöhnliches. Und das war auch ein Aspekt im Roman, der abgesehen vom Kochen schon bei mir im Vordergrund stand. Und wir haben die Figur des Ulagus, die ist ja im Roman gar nicht so stark vorhanden gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt, den Roman, aber da wird er nur telefoniert, der ist ja in Sri Lanka geblieben. Irgendwie, ne? Also die Schwierigkeit war ja auch, der Roman ist vor 4 Jahren entstanden, den Konflikt gibt es nicht mehr so in der Form. Obwohl wir mussten ja dann auch casten und waren in London und haben viele, viele Tamilen getroffen, die in London leben, und die sagen uns, natürlich gibt es den Konflikt noch, nur dringt er nicht nach außen hin, weil natürlich ein absoluter Faktor ist, der den Tourismus stören würde. Das heißt, das brodelt alles schon noch, geht genauso gut weiter, aber es kommt nicht mehr hoch.
Der Konflikt dringt nicht nach außen, es ist aber auch von außen ja sehr schwer, da reinzuschauen. Und das sieht man ja im Film auch, dass sie Fernsehnachrichten anschauen, Propagandavideos sich anschauen und letztlich darüber diskutieren, sind die Tamil Tigers eigentlich Freiheitskämpfer oder sind es eigentlich Terroristen? Und aus der Ferne ist es ganz schwierig zu sagen. Und auch da haben wir doch wieder eine Parallele zu Dingen, die wir aktuell erleben. Ja, genau. Wenn wir in die Ukraine zum Beispiel schauen, genau, gibt es eben genau diese Kritik. Hier im Westen sagt immer, die Bösen sind ganz klar die östlichen Separatisten. Mhm. Das hatten Sie auch im Kopf, ne?
Wir hatten den Ukraine-Konflikt nicht, den gab es seinerzeit nicht. Aber es war schon ein Anliegen, eigentlich zu zeigen, dass die Verantwortung eigentlich, die Marwan plötzlich hat, weil er eigentlich aus seiner servilen Haltung raustritt und Verantwortung übernimmt für sein Land, was er da tut, ne? Das war mir eigentlich wichtig, irgendwie, ne? Und das kann man nur, dafür war auch ein Ulagu ganz, ganz, ganz wichtig, weil natürlich dass er dann stirbt, und dass er, war natürlich, ist seine Triebfeder gewesen, sein Motiv, sich dann zu sagen, jetzt ist Schluss, ich wehre mich, ich versuche die Welt für einen Moment besser zu machen, was ich durch Kochen nicht schaffe, das kann ich vielleicht nur einen Abend besser machen.
Der Film endet mit vielleicht der Hauptmessage des Films, dass Kochen verwandelt, aber nichts Gutes in Böses verwandeln kann. Und für mich ist dieses Kochen auch immer so eine, wenn wir jetzt mal weiter weggehen, ein wichtiges Transportmittel von Erinnerung. Das ist ja auch immer wieder im Film gesagt. Mein bester, ja, oder Meine schönste Erinnerung ist eigentlich der Kartoffelsalat von meiner Oma. Die macht so mit dem besten Kartoffelsalat eigentlich, kann man schon sagen.
Yannick ist ein großer Fan von Kartoffelsalat, muss man wissen.
Was ist bei Ihnen? Was ist bei Ihnen die Kindheitserinnerung? Vielleicht ein Gericht?
Eine Gurkensuppe.
Ganz klassisch.
Ganz blöd. Wasser, glaube ich, ein bisschen Zwiebeln.
Was verbinden Gurke Sie damit? Rein.
Ich verbinde Eisblumen am Fenster und diese dampfende Gurkensuppe. Also, ja.
Weil Sie die immer im Winter essen?
Genau. Es war so eine Winter, weil es so heiß war. Mit, ja.
Sie haben schon gesagt, Sie kochen gerne und am Schluss des Romans als Anhang sind die Rezepte drin. Ich nehme an, also ich habe den Roman gelesen, habe mir die Rezepte ein bisschen durchgeschaut, aber habe den dann wieder weggelegt. Aber Sie haben sich ja monatelang damit beschäftigt.
Wir haben die, wie ich es vorher schon gesagt habe, wir haben die nachkochen lassen und haben uns geguckt, wie das optisch auch aussieht. Also, und haben uns dann ein paar Highlights rausgenommen, um dann dieses Love-Menü zusammenzustellen. Also
Sie
selbst, wir müssen ein bisschen schwindeln.
Sie selbst haben es nicht nachgekocht?
Nein, es fehlt ja auch, da fehlt ja auch die ganzen technischen Sachen. Man braucht ein Sous-Vide, das sind so niedrige Temperatur mit Vakuumisierer. Also es ist schon sehr kompliziert, die nachzukochen. Also das ist ein bisschen eigentlich zu viel verlangt. Ne? Und auch die ganzen Bestandteile sind sehr schwer zu kriegen. Ne? Das ist dann schon ein Unterschied, ob man jetzt Zimt beim Penny kauft oder bei Aldi oder im Basic oder ob man jetzt einen Zimt aus Sri Lanka hat, der viel größer ist und der eine ganz andere Wirkung hat nochmal. Also viel intensiver ist. Also das ist schon schwer. Also das traue ich mir nicht zu.
Also Sie haben sie nachkochen lassen. Jetzt bin ich doch gespannt. Sie müssen nur ganz kurz antworten zum Schluss. Klappt dieses Love-Menü, wenn man es nachkocht?
Also wenn ich ehrlich sein soll, das liegt am Gegenüber.
Ralf Hüttner, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Okay,
Ihr Film auch. Der Koch läuft aktuell noch in den deutschen Kinos. Wiedersehen, geben Sie auf sich acht.
Danke, ciao.
Ein Gehirn, in welchem derartige Feuerwerke abbrennen, muss wirklich ein Gehirn der Extraklasse sein.
Kurz vor acht, Yannick, es ist allerhöchste Zeit.
Ja, für ein Schaumbad voller Filterbubbles.
Von jungen Menschen auf der ganzen Welt lässt sich Isabel Schlegel Spuren deren individueller Kultur zeigen. Und sie hat sich auch für uns heute wieder eine Filterbubble eingefangen. Und heute betrachten wir YouTube mit der ukrainischen Brille.
So, hey, I got this kick-ass new flat screen.
Für die Unterhaltungssendungen am Samstag zu erleben sind jede Menge Kaktusblüten und Paradiesvögel, was das auch immer sein mag.
Schaut mal hier.
You get what I call a filter bubble.
We own your love now.
Wanna see?
In der Ukraine passiert viel. Seit Monaten berichten die Medien darüber. Aber was empfinden die jungen Menschen vor Ort? Regina lässt uns eintauchen und vermittelt uns ein Gefühl für ihre Welt.
My name is Regina Grigel. I'm from Ukraine, and in Ukraine I'm from the west part. It's a small city called Snetishin. The city was built for people who take care about power plant, nuclear power plant. Our country gained independence very recently. We are just starting to rebuild our culture and our language. In the east part, most of the people, they speak in Russian. And in the west part, we speak mostly Ukrainian. My first language is Ukrainian because I was studying in Ukraine and in my family, everybody speaks in Ukraine. But I can also speak in Russian because it's like, I don't want to call it like the second language, but historically, We have this language in our community. It's obvious because we belong to the Soviet Union. And for example, my mom, she took an education in Russian. We have Ukrainian media, and for example, the news, they are in Ukrainian. But if you talk about TV shows, series, films, movies, the translation is mostly in Russian. But most of the papers, they are in Ukrainian. Our previous president and government and prime minister, they couldn't speak in Ukrainian. And it was awful because if the president and the government and the prime minister can't speak in the language of their country, I don't know.
Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
It was very difficult to listen to him and his speech because he couldn't pronounce a single word in an appropriate way. Young people actually now, they feel more Ukrainians than even their parents. That's why even the revolution in Ukraine, it started by students. During the revolution, there was one song which was very popular. The name is Stavai, which means stand up and try to act and change. I will turn on.
Вставай, пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм. Вставай.
Yeah, I'm pretty sure it's the most popular band in Ukraine. Oka and Elze, they refused from any elections campaign and so on. They told we are just music band, we are not the politician. We have our own position. All of the members of the of this band, they have their own point of view and position, especially the leader of the band. He's very famous. All the time he repeats that I'm not trying, I don't write this song in this way you interpretate them later. It wasn't the song for revolution or something like that. He didn't have it in his mind even. But it became, and it happens with most of his songs. And the second one I would like to show, it's the name is The Wall. It, actually, in the song, he says that we should break the wall between us. I think he meant the wall between East and West part. And this, the video of the second song was recorded from the different concerts he gave in Ukraine during his tour. Show that we are the same everywhere. We are Ukrainians. We look in the same way. We behave in the same way. We have the same feelings. We listen this song in the same way and we love them, all of us. Him a lot of time to repeat the concert in Lviv where I was in June, and actually he made the concert in Lviv again. We had the warming time, but what you can feel the nation. You can't run away from your neighbors. You should just accept this fact and try to solve this problem and try to save others' lives.
Merci, Isabel Schlegel. So, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind spät dran. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft. Wer fällt uns da so ein, Yannick?
Moritz Hartmann.
Ja, unser An- und Absager. Merci auch an das Radio Feuerwerk, die uns in ihrem Studio beherbergt haben. diese Sendung, Yannick.
Gibt's wie immer zum Nachhören auf detektor.fm.
Geben Sie auf sich acht. Salut, Fraternité. Wir hören uns am 31. Januar wieder. Und bis dahin einen hervorragenden Rutsch, Yannick. Einen hervorragenden Rutsch an alle Zuhörer. Wie immer gilt eine einzige Maxime: niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also.